Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos. Endlich der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch und
dem Ant. Hallo Mitch.
Ja, hallo. Ach, Herr Ant, auch mal wieder da.
Toll, ja, ich bin auch mal wieder da.
Ja, trotz des schönen Sommers und des Sonnenscheins und der großen Hitze bist du nicht irgendwo in der Strandbar.
Wovon redest du? Wir haben einen verregneten Sommer.
Ist das so?
Ach, also jedenfalls hier jetzt gerade in Köln.
Hm. Ja. Ja, ich war zwei Wochen an der, nein, ich war drei Wochen an der Ostsee. Es kam mir vor wie zwei. Ja. Nee, andersherum. Also eine Woche war so okay, ne? Und dann gab es zwei Wochen englisches Wetter in Schleswig-Holstein.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war zwischendurch in Berlin und da hatten wir auch feines Wetter. Also da war ja in Köln langsam der absteigende Ast, so bei 21 Grad, und hatten wir in Berlin noch 32.
Ja, gut. Ja. Das kann man noch gerade so eben aushalten.
Ja, das geht gerade noch so eben. Da kann man gerade noch mit einem T-Shirt ohne Jacke raus. Hm. Das geht ja heute
aber
nicht
so
mehr.
Aber so bei 16 Grad am Strand mit stündlich wieder aufkommenden Schauern und Wind und so, das, gut. Naja, kann man mal haben, ist vielleicht dann nächstes Jahr wieder besser. Man ist ja optimistisch.
Ja, was heißt auch besser, ne? Es ist halt Wetter, Wetter, Wetter. Also wir haben ja gerade in Europa die Auswahl zwischen entweder haben wir 48 Grad und alles brennt, wie am Mittelmeer.
Will man ja auch nicht.
Oder es ist verregnet wie in Skandinavien. Also da würde ich mal sagen, ist mir gerade skandinavisches Wetter ein bisschen lieber.
Ist mir auch ein bisschen lieber, als wenn die Nordseeinseln abfackeln würden.
Ja.
Ja, gut. Das Klima wird uns wahrscheinlich noch weiter beschäftigen oder auch das Thema Klima und Klimawandel, aber nicht heute, aber der Sommer. Da, wir haben gedacht, wir haben ein bisschen Sommerpause gemacht. Der Sommer ist noch nicht, offiziell ist er nicht ganz vorbei.
Nee.
Kommt ein bisschen so vor, als ob er schon längst vorbei wäre oder nie richtig angefangen hätte. Also er hat ein bisschen verfrüht angefangen. So,
ja. Ne?
Also es ist aus den Fugen. Ja? Die Welt ist aus den Fugen, wie Shakespeare sagen würde. Oder?
Ach, so kann man es beschreiben, ja. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Es wird schon bestimmt noch ein bisschen schön. Also spätestens Mitte August, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen auf Referatsausflug in Siebengebirge gehe. Wir werden dort wandern.
In Siebengebirge?
Ja, das ist Königswinter hinter Bonn, ne?
Mm-hmm.
Genau.
Ja, da war ich
hier Königswinter. Drachenfels.
Ich auch,
ja. So, Lorelei und ach, das ist Mittelrhein und so.
Ja, ja, ja.
Aber wobei Lorelei ist weiter südlich. Jetzt habe ich Quatsch erzählt.
Da fand ja gerade dieses Progressive Rock Festival statt.
Aha.
Lorelei, das jährliche Night of the Prog.
Nein.
War ich noch nie.
Nö, ach.
Aber wir werden gleich über Open-Air-Music zu sprechen, zu sprechen kommen, ja? So sagt man das, oder?
Genau, genau. Aber bevor wir das machen, kommen wir natürlich zu einem anderen Thema, was eigentlich auch fast jeden Sommer ist. Jedenfalls war letztes Jahr die Europameisterschaft, ist dies Jahr endlich wieder WM.
Ja, wieso war das eigentlich normalerweise immer ein Jahr dazwischen? Aber wegen Corona war das,
glaube ich,
ne?
Deswegen
dass die EM verschoben werden musste.
Genau, genau. Ja. Und es, ich weiß gar nicht, ob war das der ESC, der verschoben werden musste, oder war es auch die Europameisterschaft? Oder war die Europameisterschaft in England letztes Jahr geplant? Ich komme da völlig durcheinander.
Na, ich glaube, der ESC, der findet auch jedes Jahr statt. Da ist, glaube ich, auch jedes Jahr statt.
Ja, ja, aber Jahr nicht jedes statt. Jahr wird der verschoben in ein anderes Land. Also findet nicht im Siegerland statt, ne?
Nein, nein, der findet jetzt ja, der fand in England statt, nicht in der Ukraine. Das haben wir ja besprochen.
Richtig. Und in England war letztes Jahr auch die Fußball-Europameisterschaft. Aber das ist Geschichte, Leute. Das war ja letztes Jahr. Jetzt sind wir ja schon bei der Weltmeisterschaft. Und genau, die
Football's Coming Home.
Nach Football's Coming
Down
Home.
Under.
True Down Under. Ja, die haben den Fußball auch jetzt entdeckt. Das finde ich wunderbar. Die spielen ja sonst immer so Rugby und andere Känguru-Sportarten in Australien und Neuseeland.
Da haben wir den Übergang oder die Überleitung ESC, den haben sie ja auch entdeckt. Da sind ja seit einigen Jahren ja auch da Ehrenmitglied und jetzt auch Weltfußball. Ja.
Ich würde auch sagen, die Europäisierung ist nicht mehr aufzuhalten in Australien und Neuseeland.
Nee, das stimmt. Also eigentlich sind die wahrscheinlich noch vor der Türkei und der Ukraine, also vor der Türkei wahrscheinlich sowieso Mitglied der EU.
Ja, vielleicht auch nur Ehrenmitglied, weil das mit dem Zoll und dem Handel, das ist schon ein bisschen kompliziert auf der Strecke. Aber
ja, gut.
Wir haben
heute noch was im Radio gehört über Bürokratie in der EU, also das schlimmer kann es nicht werden.
Nee, ach, woher auch. Aber Fußball findet wieder statt und das finde ich großartig. Und zwar das richtige Geschlecht spielt Fußball. Ich finde das mit dem Männersport im Fußball, da bin ich durch. Da gucke ich lieber Eishockey. Aber Frauenfußball gucke ich tatsächlich sehr gerne.
Ja, ich habe es auch zum letzten Mal, also nicht zum letzten Mal, das letzte Mal letztes Jahr geguckt, und zwar jedes Spiel der deutschen Mannschaft. Oder wir haben ja auch, man spricht die ganze Zeit von Mannschaft, ne? In dem Zusammenhang könnte man das Gendern mal wieder auf den Tisch bringen.
Genau, das fällt mir auch immer wieder auf, aber ich glaube, Mannschaft ist als Begriff, glaube ich, akzeptiert, dass es eine Zusammenkunft von eines Teams ist, aber man kann auch vom Team reden, ne? Das geht ja auch. Das deutsche Team.
Das deutsche Team, ich glaube, um das zu vermeiden, ne, um ein bisschen zu herumzunavigieren.
Genau, genau. Aber ich mag es, wie unsere Moderatorinnen darauf richtig gut getrimmt sind, dass sie dann sowas sagen wie, da sind sie nah an der Frau. Ne? So nah am Mann sein, kennen wir ja, ne? Aber die sind dann nah an der Frau und das
machen sie. Da steht sie ihre Frau.
Ja, genau. Das finde ich wirklich sehr gut, da ist man wirklich sehr, sehr bemüht.
Frau Ometer, war das ein scheiß Elfmeter?
Ja. Und wenn wir schon beim Gender sind, dieses kurze Mann, was ja wahrscheinlich eine ähnliche Herkunft hat, wie das Mann mit Doppel-N, versuche ich in meiner Sprache auch immer mehr zu vermeiden, indem ich von wir rede, finde ich, ne?
Verallgemeinern Mann oder möchte. Wir, ja, okay, aber dann inkludierst du ja auch alle anderen.
Das tut man mit Mann ja eigentlich auch, wenn man nicht von sich selbst redet, oder? Man spielt gerne Fußball.
Das ist,
man Englisch geht am man Strand ja auf sagen, und ab, ne? Mit einem Schirm.
Bitte? Ja. Ich sag im Englischen, die Engländer sagen ja dann you.
You, ja, richtig.
Wenn sie Mann meinen, ne?
Ja, in der Tat.
Oder one, ja. So einer.
Ja, one, so, ja. Richtig, das ist auch sehr schön.
Also sonst macht das nur, glaube ich, Markus Lanz in Deutschland. Da denke ich mal, der duzt seine Gäste, ne?
Ja.
So unverschämt. Aber der spricht ja so im Allgemeinen. Der meint das allgemeine Du.
Das allgemeine Du, ja.
Da hast du einen Punkt.
Da hast du einen Punkt.
Das sagt er nicht.
Der sagt das doch zum Precht, oder? Im Podcast.
Wahrscheinlich sehr oft. Da hast du einen Punkt. Ja.
Genau. Kommen wir da zum Fußball. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft ist recht erfolgreich, wobei das zweite Spiel wirklich unglücklich verloren gegangen ist am Sonntag.
War nicht gut, ne?
Ich fand es nicht schlecht gespielt, aber sie haben vielleicht mit der Stärke von Kolumbien nicht gerechnet. Und
ja, also ich bin ja also wirklich alles andere als Fußballexperte. Ne? Ja. Also du hast ja zumindest mal im Studium, glaube ich, Fußball aktiv auch gespielt. Ne? Also deswegen weißt du auch, was da so passiert auf dem Platz. Ne?
Habe ich aktiv Fußball gespielt?
Du hast immer gesagt, da ist wieder das Fubatu und da muss ich wieder mitmachen.
Das Fubatu. Ja, das war aber mehr Bier als Fußball.
Ja, ich hatte es fast geahnt. Okay, gut. Also die Expertise ist ungefähr gleich. Nee, aber ich glaube, du guckst schon häufiger mal so Sport und sowas.
Ja, und auch das Fubatu. Also falls irgendwann mal ein Nemata, also mathematisch-technische Assistentin, die mit mir ausgebildet wurde oder ein Jahr später diesen Podcast hören würde, ich erwähne es nochmal, ich bin ehrenhalber in eine Mannschaft aufgenommen wurde. Nachdem ich schon aus Jülich weg bin, bin ich nochmal mit Kathi hingefahren und stand im Tor der Frauenmannschaft, der ersten Fubatu-Frauenmannschaft. Behaupte ich jetzt mal, dass das die erste war, aber ich glaube, es war so. Hab da meinen Mann gestanden
in der Frauenmannschaft. Du spielst wie Mädchen, das war wahrscheinlich.
Ja, und das fand ich auch damals gar nicht despektierlich, sondern wir kamen gut miteinander aus.
Ja, genau. Ja, schön. Also wie gesagt, wir kürzen das mal ab, weil wir können es ja nicht dieses ganze Spiel Revue passieren lassen. Aber was ich zum Beispiel finde, was man ja vorher mal gesagt hat, ja, ne, also die Frauen, warum sind die besser oder warum guckt man die lieber als die Herren? Die machen nicht so ein Drama, also wie auf dem Platz. Und da denkt man, die Herren werden dafür bezahlt, dass sie extra lange liegen bleiben und so. Ne?
Ja.
Aber dann habe ich diese kolumbischen Spielerinnen, kolumbianischen, die aus Kolumbien gesehen. Ja. Und dachte mir, das hat doch da System, oder? So oft, wie die sich auf den Boden geschmissen haben und das Spiel sozusagen, also wirklich, das war so zäh auf einmal.
Ja,
also
ja,
eigentlich
ja.
Schon von Anfang an.
Tja, die haben sich vielleicht was mit ihren männlichen Vorbildern was abgeschaut, ne? Hatten die nicht auch einen männlichen Trainer? Auch da weiß ich ja nicht, ne, was irgendwohin abfärbt und was dann Taktik ist und aber tatsächlich
unter einen französischen Trainer, der so ein bisschen hip aussah, ne? wie so ein Hipster.
Ja.
Mit diesen langen Haaren und wie so ein Autor von tschechischen Theaterstücken oder sowas.
Genau, aber wenn Frauen hinfallen, gibt's schon mal den Satz, stell dich nicht so an wie ein Mann, steh wieder auf.
Ja, das soll dann sitzen, ne?
Genau. Das sitzt dann auch.
Ja, ich fand's ja ein bisschen schade, dass es am Ende dann so wirklich in der noch viel zu langen verlängerten Verlängerungszeit dann auch diesen Elfmeter-Treffer dann gab. Ne?
Ja.
Gut, da hätten sie ein bisschen besser aufpassen können. Stand keiner. Keine und ja, fangen die Dinge rein. Ne?
Es gibt tatsächlich zwei Sachen, die mir dies Jahr auffallen an so Erneuerungen. Das ist zum einen dieses Konzept der Nachspielzeit. Also wir kannten das ja vorher schon. Ne? Ein Spiel dauert nie 90 Minuten. Es werden immer 2 bis 3, vielleicht 4 Minuten nachgespielt.
Ja, ja, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle.
Das war damals das Höchste der Gefühle. Aber dann kam ja der Videoschiedsrichter. Hm. Und der braucht auch noch seine Zeit. Und in anderen Sportarten, also eigentlich in fast allen anderen Sportarten, außer Fußball, kennt man das Konzept, man hält die Uhr an, wenn das Spiel unterbrochen ist. Das macht man bei Fußball ja nicht. Und deswegen,
Stop the Clock.
Stop the Clock, ganz genau. Dieses wunderbare Lied, was auch Do Not Sing, kann ich wirklich nur hier nochmal einspielen. Und auf die Pottermaus-Playlist sitzen, die es bei Spotify gibt, die wir schon lange nicht mehr befüllt haben.
Über Playlist reden wir gleich übrigens auch nochmal.
Das machen wir. Aber diese Nachspielzeitgeschichten, da gibt's ja, machen sich ja die Moderatoren mit dem Co-Moderator beim ZDF, glaube ich, schon den Spaß darauf zu wetten, wie viele Minuten sind es diesmal? 8 oder 9 oder so. Und richtig kurios wird's, wenn dann in diesen 9 Minuten nochmal es zu Unterbrechungen kommt. Und das dann tatsächlich nicht 9, sondern 14 Minuten nach.
Genau, dass die Verlängerungszeit verlängert wird. Ne? Ja. Und es gibt diese Unterbrechung noch und nöcher.
Ja, ja, klar.
Es war ja eine Spielerin verletzt. Ne? Da konnte die andere, die ziemlich lange da verarztet werden musste. Weiß man eigentlich inzwischen, geht es ihr besser? Oder?
Ich habe nichts von gehört. Ich habe die kolumbianische Presse nicht verfolgt an der Stelle. Aber das andere, was sich auch geändert hat, ist, wie Schiedsrichter mit dem Videobeweis umgehen und danach wieder auf den Platz kommen und so tun, als wäre man in einer ernsten Sportart wie in Amerika und dann den Zuschauern quasi per Mikrofon erklären, was sie entschieden haben.
Ja, also sie verkünden das richtig.
Sie verkünden das tatsächlich. Mhm. Ne? Also da gibt es einen schönen Knopf an der Seite, wo sie ihr Mikrofon einschalten können und verkünden dann über Stadion, was sie entschieden haben, nachdem sie sich das Videobild angeschaut haben.
Mhm.
Und das finde ich richtig gut. Und ich bin mal gespannt, wann das in der männlichen Fußball-Bundesliga Einzug hält und dann ein Schiedsrichter quasi der gegnerischen Kurve erklären muss, was jetzt eigentlich Sache ist. Ach ja.
Ja, ja. Schön. Ich habe noch dieses Testspiel oder dieses Freundschaftsspiel vorab gegen nicht Ghana, sondern
eins der anderen 54 afrikanischen Länder, Staaten.
Ja. Mit S.
Sambia?
Nein. Sambia, genau.
Doch.
Die waren auch gut, ne? Also die fand ich auch, jetzt haben gut gespielt. Aber das war ja schon das mit den 10 Minuten Nachspielzeit, wo keiner wusste, warum, wo kommt die denn her? Da finden die das Spiel so toll, die Schiedsrichterin. Wir einfach noch mehr, sehen wir gar nicht nach Hause.
Ja. Noch ein bisschen üben bei so einem Spielchen.
So, jetzt haben wir dieses Raum-Zeit-Kontinuum oder dieses komische Wurmloch-Problem.
Oh mein Gott.
Wir haben heute, also wir nehmen heute auf, so, aber heute ist nicht heute, in dem Moment, wo ihr oder du oder man es hört, ne, dann ist nämlich heute schon 5 Tage her.
Ungefähr. Wir veröffentlichen ja immer montags morgens, dabei bleiben wir auch.
Genau, deswegen ist dann nämlich, morgen ist das Fußballspiel, also das dritte Spiel, ne, also das gegen Südkorea.
Womit du verraten hast, dass heute Mittwoch ist.
Ja, genau.
Genau.
Wir nehmen auch heute sehr früh auf schon, ne, aber das, da brauchen wir jetzt nicht.
Termine.
Ja.
Ja.
Also, deswegen können wir da gar nichts dazu sagen, aber wir gehen davon aus, dass, wenn ihr das hört, dass Deutschland ganz klar im Achtelfinale ist.
Genau, und dann geht es im Achtelfinalspiel am 8. August weiter. Das ist, glaube ich, auch wieder mitten in der Woche, Dienstag oder Mittwoch. Also kurz nachdem ihr diese Pottermaus-Folge schön brav zeitnah gehört habt, obwohl ihr es natürlich zeitsouverän hören dürft, also morgens oder abends am Montag, wird ein Tag später dann das nächste Spiel, glaube ich, sein, wenn ich den Kalender gerade richtig im Blick habe.
Ja, was glaube, natürlich jetzt auch eine Umgewöhnung ist, ne? Also wegen Down Under, dass die Spiele ja so früh sind.
Ja, das passiert uns natürlich auch bei asiatischen Spielen, ne? Wenn in China oder in Japan irgendeine olympische Spiele und sowas sind.
Genau, also das liegt jetzt nicht daran, dass es Down Under ist, sondern es liegt daran, dass es weiter westlich ist.
Oder östlich, egal in welche Richtung.
Je nachdem, wie weit man in diese Richtung geht, nach vorne oder nach hinten, ja.
Genau. Auf der anderen Seite halt nicht.
Jetzt sind wir quasi bei den Spielen so, dass die so frühen Vormittag Ja, späten Vormittag bis frühen Mittag so stattfinden, ne?
Ja, das erste.
Ist auch eine Umgewöhnung, dass man dann schon Bier trinken muss.
Ja, ja, ganz Chips schlimm, essen, ganz ja. schlimm. Manchmal muss man sich auch einen frühen Wecker stellen. Ich glaube, die Niederländerinnen haben um 4 Uhr morgens ihr erstes Achtelfinalspiel am Montag.
Ah, oh, das ist aber wirklich.
Das gut. ist wirklich hart. Und da, man kann ja auch in der Sportschau-App schön sagen, hier, mach mir hier einen Torticker, ne? Und dann ruft dann auch einer dieser berühmten Sportschau-Moderatoren Tor als Alarm quasi aus dem Handy heraus. Sehr schön, wenn man gerade im Meeting sitzt um 11 Uhr.
Mhm. Und das Handy, ich kann mir das auch vorstellen, zum Beispiel im großen Kontext Schule, falls ja. da Menschen sind, die sich dafür interessieren.
Ja, ja.
Lehrer, LehrerInnen.
Ja.
Und dann, ja, ist eigentlich die Unterrichtsplanung schon klar für die nächste Woche.
Ja, 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 richtig.
Nun ja, also wir drücken die Daumen.
Natürlich, natürlich.
Also und ich hoffe, dass ich viele Spiele noch sehen kann.
Genau, das hoffe ich auch. Kommen wir also zu den nächsten Themen. Wir bleiben beim Spielen, oder?
Ja, ja, also du hattest letztens prognostiziert, was das Spiel des Jahres wird. Nicht das Fußballspiel des Jahres, sondern das Brettspiel, das Gesellschaftsspiel des Jahres. Muss ja nicht mal ein Brett dabei sein.
Ja, ja, man nennt es aber trotzdem.
Was war der Prognose und hattest du recht?
Also, denn
mittlerweile ist verkündet worden.
Es ist verkündet worden, du bist mittlerweile 2 Wochen oder so her, schätze ich. Es war am Tage nach der BerlinCon, auf der ich übrigens zum ersten Mal war, in Berlin. Ich war ja nicht nur in Berlin, sondern ich war auf einer Brettspiel-Convention. Mhm. Einen Tag drauf, am Sonntag, wurde es verkündet. Genau, die verschieben es ja die ganze Zeit. Ne? Früher gab es nur die Pressekonferenz und seitdem es Livestreaming gibt, ist es ziemlich blöd, dass man Montagvormittags irgendwie ein Livestreaming hat und das Spiel des Jahres verkündet. Mhm. Deswegen haben sie es auf den Samstag verschoben und jetzt machen sie aber die Pressekonferenz doch nochmal extra und haben es auf den Sonntag verschoben, damit am nächsten Morgen, am Montag, dann die Pressekonferenz für die Presse sein kann. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, es waren insgesamt 3 Spiele für die 3 Preise nominiert. Wie immer geht es um das Kinderspiel des Jahres, das Spiel des Jahres, das ist der Hauptpreis, und das Kennerspiel des Jahres, was mich am meisten interessiert. Mhm. Und bei allen 3,
wie wir ja mittlerweile wissen, ja.
Genau, hatte ich richtig prognostiziert, dass das Kinderspiel des Jahres Mysterium Kids ist, ein Deduktionsspiel für Kinder in mysteriösen Umfeld, wo man Tipps von einem Geist bekommt, das Geräusche auf einen Tambourin macht, das dabei ist.
Das mit diesen kleinen, ja genau, genau ja. Ja, wo man beigelegten Schellen greifen.
Genau, genau, wo man drauf kratzt oder klopft oder was auch immer, um Dinge darzustellen. Das Spiel des Jahres wurde Dorfromantik, ein Plättchenlegespiel, ein kooperatives.
Hexameter-Plätzchen, nee, wie heißen die nochmal? Die
Hexagon,
ja. Ja. Also wie man sie von Siedlern kennt und so.
Genau, genau. Man sagt jetzt übrigens Katan, also Siedler von Katan heißt schon lange nicht mehr, das heißt nur noch Katan.
Wie man es von Katan kennt, wollte ich gerade sagen, ja.
Richtig, richtig. Und genau, und das Spiel hat ja ein Vorbild. In der Corona-Zeit gab es ein Spiel für die Switch oder für einen PC oder für einen Mac, das genauso hieß und sich aber dann auch schon anfühlte wie ein Brettspiel. Ne? Mhm. Und unabhängig davon haben andere Brettspieler halt was entwickelt, was sehr ähnlich war. Und dann wurde es um die Lizenz geschachert und sehr schnell wurde das Brettspiel draus gemacht worden. Ja. Mhm. Genau, und sie mussten natürlich ein paar Sachen anpassen. Ich glaube, beim Computerspiel hat man so Missionen, so und so viel 100 Bäume in einem Wald zu haben. Und man kann natürlich auf so Plättchen die Bäume nicht zählen. Das haben sie wahrscheinlich eher so auf Baumgebiete reduziert. Die Mission.
Ja, gut.
So Geschichten. Aber es sieht ganz schön aus, ganz schick gemacht, das Spiel. Ist auch ganz friedlich. Das war auch ganz wichtig während der Pandemie, dass man ein friedliches Spiel hat, was man gemeinsam spielen kann. Entweder, wie gesagt, an der Switch oder jetzt auch als Brettspiel. Und ich habe es selbst noch nicht gespielt, nur mal gesehen. Und das Kennerspiel des Jahres ist Challenges geworden. Ein kleines Auto-Battler-Spiel, wo sich bis zu jeweils an 4 verschiedenen Lanes, Parks hießen sie, 2 Kontrahenten sich entsprechend battlen und vorher ein Deck zusammenstellen mit Karten. Wobei man am Anfang alle das gleiche Deck haben und nach so man sich pro Runde bis zu 2 Karten dazu auswählen kann aus wenigen Karten, die einem zur Verfügung stehen. Ja.
Hatten wir das in unserer Sendung besprochen?
Ich hatte Challenge das tatsächlich besprochen. Tatsächlich.
Ah, ja, genau. Ich hab wahrscheinlich, weil ich Bier holen oder so.
Ja, was auch immer.
Also, wenn man mit den Kennerspielen anfängt, man kennt das ja.
Genau. Und in meinem Urlaub habe ich das Spiel auch schon längst gekauft und auch schon mal hier in einer größeren Runde gespielt. Mhm. Am Anfang irritiert das Spiel ein bisschen, weil man während des Ausspielen der Karten gar keine Entscheidung mehr treffen kann, sondern einfach nur das Spiel automatisch abläuft.
Okay.
Und was wir festgestellt haben, zu zweit ist es nicht gut geeignet, weil es dann relativ langweilig ist, immer gegen das gleiche Deck des einen Gegners zu spielen. Mhm. Was es nämlich besonders macht, wenn man es mit 4, 6 oder 8 spielt, spielt man in jeder Runde gegen andere Kontrahenten und man wechselt tatsächlich die Plätze nach einem entsprechenden Spielplan, ne, der dann entsprechend dabei ist. Ja. Das ganze Spiel kriegt auch eine Fortsetzung, wie das halt immer so ist. Und auf der BerlinCon, auf der ich war, auf dieser Convention, das war eigentlich letztendlich zum einen so ein bisschen Messe, aber viel kleiner als Essen. Mhm. Auf der anderen Seite viel mehr Raum, um frei zu spielen, also freie Tische. Und man konnte sich Spiele ausleihen, um damit anderen Leuten zu spielen. Und dann gab es noch einen Konferenzraum, wo Vorträge gehalten wurde.
Okay.
Und die Macher von Challenges, die auch vorher ein anderes Spiel namens Rift Force gemacht haben, haben halt einen Vortrag gehalten, wie man Erweiterungen macht. Ne? Und wie
so dran also geht. Schon etwas für das, sagen wir mal, Fachpublikum oder sehr interessierte Kennerspiele-Kennerpublikum.
Genau. Ja.
Richtig. Ja, dann war schön, dass es dir gefallen hat und dass du auch ein Spiel mitgenommen hast
und
viele neue Erfahrungen da gemacht hast. Ja. Ne?
Obwohl ich nur wenige Stunden da war, denn ich habe meine Zeit in Berlin auch andersrum gebracht.
Ja gut, das glaube ich, ne, dass man in Berlin da so doch einiges machen kann.
Richtig. Apropos Urlaub, du warst ja auch im Urlaub.
Ja, ich sagte es ja gerade schon, ich war in einem verregneten Badekurort, nee, wie heißt das, Sommerbade, an der Ostseeküste.
Ja, und was macht man, wenn das Wetter schlecht ist, man hört Musik?
Ja, da war das Wetter noch gut, das war ja gerade super, dass wir in der ersten Woche, als da zwei Konzerte stattfanden und der neue Kurdirektor da sich richtig was kosten lassen hat anscheinend, dass er ja richtig was aufgefahren hat. Und diesen Termin hatte ich mir vorher schon rot in den Kalender angekreuzt, eingetragen, denn wir sind wieder beim Thema Depeche Mode. Ja, liebe Freunde des britischen Synthie-Pops, ich muss sagen, praktischerweise gab es während meines Urlaubs einen Auftritt, einen kostenlosen Open-Air-Auftritt der Band Forced to Mode, was eine 1A, wie ich feststellen durfte, Coverband, ne, also eine Tribute-Band, sagt man ja, von Depeche Mode. Also sie wird gehandelt als die beste überhaupt und ich glaube das sogar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo eine gibt, die noch besser ist, die noch näher am Original dran ist. Und das aber auch nicht so, man könnte das auch peinlich machen, ne? Also man könnte sich da hinstellen und sich irgendwie so verkleiden. Ich hatte auch schon mal eine andere Band irgendwo gesehen, also nicht gesehen, aber Fotos gesehen, die heißen, glaube ich, Mind to Mode. Die trat lustigerweise im Nachbarort, einer der Nachbarorte, einen Tag später auf. die covern Songs von Mind, Simple Minds, U2 und Mode, Deepish Mode. Und ich glaube, zumindest einer von denen, hat auch mal so diese komischen Flügelkostüme angehabt, die Martin Gore auch schon mal anhatte und so.
Okay.
Ne? Also, ja. Also, ich sag mal, Forced to Mode, die sind zu dritt. Mhm. Die haben einen Sänger, der, also ich glaube, die kommen aus Berlin. Ne? Und der Sänger sieht ungefähr so aus wie Dave Gahan in den 90er Jahren, so auf der Devotional-Phase, ne? Mit längeren, lockeren Haaren, ne? Und ist wahrscheinlich auch so ungefähr in dem Alter. Und noch einen Gitarristen und einen Keyboarder. So, das ist schon mal der Unterschied zur Originalband. Also sie versuchen das auch nicht mit der gleichen Besetzung nachzuahmen, sondern es reicht halt einfach, dass der Keyboarder, wie sie es auch demonstriert haben auf dem Konzert, indem sie einzelne Sounds angespielt haben, also bevor das nächste Lied anfing, wurde gesagt, er spielt eigentlich das alleine, was zwei mittlerweile Keyboarder bei Depeche Mode dann auch aufgeteilt machen. Und ich glaube das auch. Also ich denke mal, dass da wurde nicht weniger von der Konserve dargeboten, als bei Depeche Mode jetzt selber auch. Also eher mehr live gespielt noch. Gitarrist hat auch einige, das fand ich ganz interessant, soundmäßig sind die schon wirklich sehr am Original. Ich glaube, sie benutzen auch einfach viele Samples aus den Original-Songs, also was man so raussamplen kann. Also, weil das gerade bei Depeche Mode ist es ja so, die haben ja gerade in den 80ern ihre Sounds selber kreiert und naja, die muss man halt erstmal irgendwie armen, ne, mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Das ist gar nicht mal so leicht, weil die ja verschiedene Sounds, man weiß das vielleicht, dass sie herausgegangen sind mit Aufnahmegeräten in den 80ern und ja, Autos zerdeppert haben oder irgendwelche Metallrohre geklopft und das haben die dann alles aufgenommen, gesampelt und haben ihre eigenen Sounds daraus gemacht und sie hatten die Philosophie, niemals einen Sound zweimal zu benutzen. Ne? Mhm. Und da haben die viele Sounds zusammengemischt, ne, und ich weiß nicht, wie denn ihre Sounds gekommen sind. Wir müssen entweder wirklich gute Soundtüftler sein, oder was auch so kursiert, Alan Wilder, der ehemalige, das ehemalige Bandmitglied von Depeche Mode, das nach der Devotion-Tour, glaube ich, ausgestiegen ist in den 90ern. Mhm. Ihm trauen dann ja viele nach, weil er hat eigentlich den Sound von Depeche Mode ja sehr geprägt. Der hat, weil es ihm finanziell dann nicht mehr so gut ging, vieles von seinem Equipment versteigert. Darunter auch seine Tour-Keyboards. Und die enthielten auch seine, ja, also seine Sampler, ne? Die hatten halt die Sounds auch noch, die er benutzt hat während seiner Live-Shows. Und das kann man auch bei diesem Vaughn George im YouTube-Kanal auch nachhören. Ja, der hat nämlich die auch irgendwie bekommen, ne? Klar, digital kann man sich irgendwie mit irgendwelchen aus. Wenn man Leute kennt, die das kennen, ne, die jemand kennt, der das hat. Ja, sowas haben die sich vielleicht auch zugezogen. Aber ich muss sagen, die haben eine super Stimmung gemacht, Forced to Mode. Es war mega voll. Ich habe erst gedacht, naja, ist das nicht ein bisschen speziell für so das Ostsee-Urlaub-Publikum, eine Coverband, die jetzt einen ganzen Abend nur Songs von einer Band spielt, die man vielleicht, naja, so als Normalsterblicher, wo man vielleicht hier Enjoy the Silence und Personal Jesus, vielleicht noch Everything Counts oder so mal gehört hat, Just Can't Get Enough, aber dann hört es auch schon auf. Mhm. Und die spielen eigentlich nur Songs von Depeche Mode. Und interessanterweise, Forced to Mode haben auch jetzt nicht nur an dem Abend nicht nur die bekannten Singles gespielt, ne, sondern auch mal so ein paar, ja, Albumtracks, ne, die man jetzt vielleicht so als ja normal Sterblicher oder nicht der Beschmutter vielleicht gar nicht hört, ne, aber haben sich schon was getraut. Aber was aufgefallen ist, es war so voll und es waren viele Autos mit anderen Kennzeichen da, ist meine gut sowieso im Urlaubsort, ne, aber die haben auch ihre Follower. Da waren Leute mit Tour-Shirts von Forced to Mode, ist ja interessant, ne, also dass man auch das Merchandise von einer Tribute-Band dann auch trägt, ne, und die so feiert. Also ich bin wirklich, war mehrere Tage noch nachhaltig geflasht. So gegen Ende des Konzerts hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin auf einem Depeche Mode Konzert. Also man kann das gar nicht, ich habe es einfach vergessen. Ich habe es einfach ausgeblendet, dass das einfach nur Coversongs. Die hatten einen super Sound und du merkst schon, ich rede mich hier in Rage.
Ja.
Wenn die mal in der Nähe sind, werde ich mir bestimmt auch nochmal gerne auch gegen Geld reinziehen. Es ist einfach für Depeche Mode Fans ein Erlebnis. Also gerade jetzt so Songs zu hören, die jetzt, wir haben ja über die Tour Setlist und so programmiert gesprochen, dass da auch solche Sachen dabei waren, wie Shake the Dizzy's zum Beispiel, ne? Oder People Are People, was Depeche Mode ja schon seit 1988 nie mehr gespielt haben, weil sie es doof finden, aber die Fans finden es geil. Sie haben angefangen als Intro, sie haben das Intro gemacht eines Konzertes oder der Tour, die Depeche Mode 1982 zu ihrem zweiten Album gespielt haben. Dann kam irgendwie dieser Instrumentalsong, der den lustigen Titel Oberkorn, It's a Small Town trägt. Und da geht dann über in My Secret Garden von A Broken Frame.
Genau.
Da gibt es Live-Aufnahmen, ne? Und da, genau das haben die so nachgeahmt. Ne? Und dann kam in der Live-Aufnahme kommt Dave Gern auf die Bühne und sagt, Good evening, everybody. Mhm. Und dann genauso hat er gesagt, Good evening, guten Abend, Dame. Also ein bisschen was so für die Insider. Es war ein mega Spaß und es gab sogar, also das muss ich auch noch sagen, genau wie bei Depeche Mode ist es natürlich so, ein paar Songs sind Dave, ein paar Songs sind Martin und der Keyboarder hier von Forced to Mode hat die Martin-Rolle sozusagen. Ne? Der singt dann die Martin-Songs. Das hat er, glaube ich, viermal gemacht. Also es gab wirklich sogar mehr Martin-Solo-Songs als beim regulären Depeche Mode-Konzert, wo der einmal in der Mitte des Konzerts kommt. Mhm. Herzlich willkommen zur Mitte des Konzertes. Jetzt kommt Martin Gore auf die Bühne und als erste Zugabe. Ne? So, das ist ja das Rezept, das wir analysiert haben. Und er hat coole Sachen gesungen. Er hat Question of Lust und Somebody und Home und The Things You Said, auch noch eine etwas, so ein Albumtrack von Music for the Masses, der aber auch den Fans sehr gut gefällt. Also ich muss sagen, Forced to Mode kommen nächstes Jahr mit einer etwas abgespeckten, ich habe nur einen Trailer gesehen, so eine Art Kammerorchester ist dabei. Mhm. So eine Mischung aus Elektronik und Akustik. Sie spielen, glaube ich, mehr so ruhigere Songs.
Ah,
ich glaube, das heißt die One Caress Tour. Und im Trailer hört man auch was von Free Love. So, muss man sich, verlinken wir mal. Die spielen hier in der Nähe in Bochum in der Christuskirche. Ich glaube, im Februar. Das müsste man sich mal vormerken.
Ach, interessant. Ich hatte ja auch mal durchgescrollt durch deren Tourseite und hatte, glaube ich, Krefeld gefunden.
Ja, ich glaube, sie machen parallel noch die normale Elektro-Tour, die sie gerade noch fahren, und dann ja, haben sie wohl noch dieses andere Projekt dann laufen mit den Orchestermusikern. Auch Streichern, 2, 3 oder so dabei. Ja.
Ja, sehr interessant.
Das ist mein Fazit zu Forced to Mode. Auch eine super Licht- und Videoshow. Die haben auch ähnlich wie so Videos im Anton Corbijn-Stil nachgemacht. So, wo nackte Frauen mit irgendwelchen Vogelköpfen durch Weizenfelder laufen oder so. Das war die Stelle, wo ich gerade meinen 8-Jährigen auf den neuen mittlerweile auf den Schultern hatte.
Und, ah ja, damit er besser sehen kann, ja.
Ja, damit er hat sich gelohnt. Ja.
Papa, das war gut.
Papa, was ich das denn?
Ja, genau, 6. Ja. Januar hatte ich hier gerade gesehen, Krefeld, im Kufa. Mhm, genau, und Tickets, und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema.
Hier kriegt man nämlich noch Tickets. Die Tickets sind ja noch erschwinglich bei dem Nicht-Original.
Und zwar noch ganz transparent, ein Preis für alle. Ne, sowas ist ja sonst gar nicht mehr zu kriegen.
Ja.
Aber hier tatsächlich, ich muss noch auf Eventim wahrscheinlich klicken oder reservix.de. Ja, genau, 31,80 €.
Ja, das sind humane Preise.
Servicegebühr und so, ne? Aber ja, das sind humane Preise. 35 € für ein Konzert kann man schon mal machen.
Einer richtig guten Band.
Von einer richtig guten Band, ja. Ich bin erstaunt.
So, und jetzt gab es ja für alle Depeche Mode-Fans nochmal eine super erfreuliche Nachricht. Ne? Die Tour wird verlängert. Nächstes Jahr kommen sie nochmal und spielen ja an einigen Orten sogar 3 Konzerte. Ich bin wie halt Berlin und Köln, glaube ich, mittlerweile auch.
Ah ja.
Weil die Nachfrage so groß ist. Und ich glaube, das hatten wir sind ja auch zu einem Konzert in Düsseldorf gegangen.
Mhm.
Ich glaube, als wir die Karten gekauft haben oder kaufen lassen haben, gab es auch dort, wie man es eigentlich gewohnt ist, die verschiedenen Kategorien, Preisklasse so und so. Im Innenraum kostet es hinten, wo wir waren, 100 € und ganz vorne 140 € oder irgendwie sowas. Ne?
Mhm,
da muss man halt nur schnell genug sein und das kriegen. So, mittlerweile, und darüber haben sich sehr viele Fans auf Facebook aufgeregt, und ich finde auch zu Recht. Es gibt nämlich mittlerweile dieses System des Dynamic Ticketing. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, nicht direkt. Also ich habe immer befürchtet, dass es sowas geben mag. Vor allem, weil man irgendwie manchmal gar nicht versteht, wie Preise gerade sind. Aber erzähl mir noch Näheres. Also eins habe ich vorher gehört, es gab bevor es mit dem Sale eigentlich losging, dieser Hallentour, gab es so einen Tag vorher für Telekom-Kunden auf irgendeiner Magenta-Plattform Tickets zu kaufen, wo mir der gute Holger erzählt hatte, da hat man nur Scheißkarten im Oberrang bekommen für horrende Preise.
Ja, genau, also das auch. Also das ist gerade dieses Dynamic, also ist diese Intransparenz. Ja.
Ab wann gibt's wo Tickets?
Ja, also wie gesagt, also was du gerade sagtest, da gab es glaube ich noch andere Anbieter, ne? Und auch da hieß es dann, aber komisch, jetzt habe ich doch eigentlich als Telekom-Kunde darauf gehofft, dass das, aber dann war irgendwie woanders schon einen Tag vorher doch noch schon Tickets, und dann waren die auch schon weg. Es gibt wirklich Kritik an diesem System des Dynamic Pricing. Es gibt verlinken wir auch, eine sehr schöne Arte-Doku darüber, Arte-Tracks, ne? Teure Tickets, wer profitiert. Warum Konzerte jetzt immer teurer werden. Es liegt auch an der Marktmacht, also fast schon Monopolstellung von Ticketmaster beziehungsweise Live Nation Studio, mal kurz gucken. Das ist die große Marke von Live Nation, genau. Die Live Nation Entertainment Incorporated. Die ja diktieren quasi, so nennen sie, ich kann es einfach nur Kritiker wiedergeben, den KonzertveranstalterInnen, Leute, wenn ihr hier unsere Künstler auftreten lassen wollt, ne, und wollt, dass ihr hier eure Hallen voll kriegt, dann macht das bitte aber nach unserem System, ne, nämlich wir bestimmen hier, wie die Preise gestaltet werden. Und also das ist nämlich wirklich so beim Dynamic Pricing, dass Marketing halt einfach, ne, Angebot und Nachfrage. Je nachdem, wie viel Nachfrage so da ist, werden die Tickets halt einfach teurer. Also es ist wirklich ein Teufelskreis, ne? Weil man kann ja davon ausgehen, natürlich, existiert nur, weil halt so viele Leute sich für diese Tickets interessieren. Und wenn ich ein Ticket haben will, naja, dann muss ich ja das irgendwie mitmachen. Ich könnte natürlich nicht mitmachen und darauf vertrauen, dass alle anderen auch nicht mitmachen, dann würden die Preise wieder fallen. Aber das ist natürlich nicht so. Weil, und das ist nämlich auch eine Kritik, Ticketmaster und dem mit verbundenen Live Nation auch quasi in Kauf nehmen oder sogar davon profitieren, dass die Preise auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Weil sie dazu quasi beim oder dass sie wiederverkauft werden, ne? Dass sie sozusagen durch dieses etwas ankurbeln. Und dass durch die horrenden Schwarzmarktpreise, also nur indirekt, weil auf dem Schwarzmarkt, ne, wenn Menschen da zum Beispiel bei Ticketmaster, was auch möglich ist anscheinend, viele verschiedene Accounts anlegen können, um ganz viele Karten zu kaufen, um die einfach dann nur teuer weiterzuverkaufen, sieht dieses Dynamic Pricing System, dass diese, also wie teuer diese Preise sind, und das ist das, was in der Arte-Doku ganz gut beschrieben wird. Naja, sie sehen ja, was die Leute bereit sind auszugeben. Und danach richten sie sich und machen ihre Preise wiederum auch wieder höher. Ne? Also das heißt, der Schwarzmarkt und ja, der offizielle Ticketmarkt gehen da Hand in Hand. Und es sind mittlerweile Tickets, also auch hier gerade im konkreten Fall von Depeche Mode, durch dieses Dynamic Pricing wurden Tickets im gleichen Rang mit 200 Euro Differenz verkauft.
Mhm.
Und man konnte, die wurden dann teilweise Deluxe-Tickets oder sowas genannt, ne? Und es ist überhaupt nichts Deluxe. Man hat vielleicht einen Tag vorher den Zugriff darauf, aber es ist kein besseres Ticket, es ist kein besserer Sitzplatz. Also es ist völlig intransparent und man weiß einfach nicht, ja, das ist fast wie schon bei einer Tankstelle. Man weiß nicht, wann, zu welchem Zeitpunkt man sein Ticket kaufen kann, um einen etwas akzeptablen Preis zu bekommen. Also das, also nee, Leute, da mache ich nicht mit.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das ist ein System, was echt den Kapitalismus pervertiert, ne? Also,
ja. Also es existiert natürlich schon länger auch in den USA und oder schon seit den 90ern habe ich gelesen. Pearl Jam haben da sogar schon mal gegen gewehrt und sind sogar vor Gericht gegangen, und weil sie halt sich das nicht diktieren lassen wollten, ne? Manchmal erfolgreich, ne? Manchmal machen die ja so Deals mit ihren mit den Ticket Companies, ne?
Aber es ist ja natürlich ziemlich blöd, dass die Gatekeeper dann am Ende abkassieren und wahrscheinlich diejenigen, die dort auftreten, gar nicht mehr Geld davon bekommen. Und aber der ganze Unmut der Fans, dass es mittlerweile so teuer ist, natürlich dann beim Image der Band hängen bleibt.
Ja, genau. Also ich denke, gerade so eine Band wie Depeche Mode hat es ja eigentlich nicht nötig, ne? Also vielleicht nehmen sie es einfach billig in den Kauf, weil sie einfach die Geldsummen, mit denen die so hantieren, da haben sie wahrscheinlich auch einfach die Bodenhaftung verloren und können jetzt gar nicht mehr realistisch davon ausgehen, was da eigentlich so Menschen des Mittelstandes zur Verfügung haben, um ein Konzert zu besuchen, solange die Hütte ja jeden Abend voll ist, ne?
Ja, ja, ja. Aber pervers ist ja auch, dass die Ticket, also dieser Gatekeeper dazwischen, dieser Tickethändler, ja auch weiß, dass der Künstler darauf angewiesen ist, weil wir wissen ja, dass durch das ganze Gestreame und weniger Musik kaufen, der Künstler ja viel weniger direkt mit seiner Musik machen kann, mit dem Verkauf seiner Musik, und quasi auf die Touren angewiesen ist, um tatsächlich für sich und die ganze Mannschaft drumherum, das sind ja, ne, immer relativ viele Leute, die davon von der Band leben, irgendwie am Kacken zu halten. Also ich halte das für pervers.
Das geht so nicht. Man wird es weiter im Auge behalten, und ich empfehle mal, die Doku sich anzusehen, oder zwei Beiträge, die ich dazu gefunden habe, die wir auch verlinken, wo dieses ganze System ein wenig erläutert wird. Das ist schon etwas haarsträubend. Es geht auch eigentlich um Musik, Leute.
Tja, sie machen alles kaputt. Ja. Apropos alles kaputt machen.
Oh, ja, haben wir eine super Überleitung. Was kommt jetzt?
Mein lieber Scholli, das Internet ist in Gefahr. Oder besser gesagt, das Feediverse, das gute Feediverse, was mit seinem größten Dienst, was ich hier auch mal vor ein paar Jahren erklärt habe, in den letztes Jahr mit Mastodon, etwas hat, was so schön frei und dezentral vor sich hin wächst und alles ist grün und rosig und keiner muss mehr auf irgendwelchen Diensten, auf denen nur noch Rechtsradikale rumkrakehlen oder ehemalige Präsidenten, weil irgend so ein dahergelaufener Lackaffe meinte, einen Witz zu machen und es dann doch zu kaufen oder kaufen zu müssen. Und die Firma jetzt auch noch umbenennt. The Artist, nein, the platform formerly known as Twitter. Das ist ja unglaublich. Der hat es ja wirklich ein X umbenannt letzte Woche.
In X.
X, x.com ist jetzt die neue Webseite oder der neue Name von Twitter.
Ach was.
Wie kann man das denn machen? Das wurde zum Verb. Man twittert, ne? Man retweetet, wenn man etwas wiederholt, was jemand anders geschrieben hat.
Mm-hmm. Und das wird es wahrscheinlich immer noch sein.
Ja, das ist ja wahrscheinlich. So wie das hat sich festgesetzt.
Tempo für Taschentücher und so. Ne?
Aber wenn man so eine große Marke hat, so wie Google. Google hat sich ja auch, oder der große Konzern hat sich ja umbenannt in Alphabet. Aber die Plattform, die wir nutzen, heißt doch immer noch Google. Die wären doch schön blöd, wenn die jetzt Google umbenennen würden, wenn wir alle googeln.
Facebook heißt ja auch nicht Meta.
Richtig. Oder Instagram heißt noch Instagram. Und Instagram wurde jetzt erweitert durch einen Dienst namens Thread. Das ist auch ein ziemlich bescheuerter Name.
Davon hörte ich, weil es auf Facebook verlinkt war.
Richtig. Und Instagram und Facebook und WhatsApp, das gehört ja alles dem gleichen Konzern, dem Meta-Konzern Herrn Zuckerberg.
Zuckerberg.
Und jeder, der jetzt den Instagram-Account hat, hat automatisch auch einen Thread-Account, um dort halt Kurznachrichten von sich zu geben. Quasi als Antwort auf Twitter, was es ja vielleicht bald so nicht mehr gibt. Und was es auch geben soll, ist quasi das gleiche Protokoll, das in Feediverse und in leckeres Bier gibt's heute übrigens von Erdegger Brauerei, ein Naturaler.
Ach so, ja, wir sind noch gar nicht, es ist viel zu spät im Laufe dieser Sendung.
Auf unser
Trinken Bier. Schon so vor uns hin.
Fruchtig,
also
frisch.
Also kleine Unterbrechung für das Hopfengetränk. Wir hatten es am Anfang schon mal, das Thema schon mal in Bezug auf Fußball, studentischen Fußball erwähnt, dass da nur Bier getrunken wird. Und heute als Seniorenstudent, was trinkst du da?
Wieder, wie gesagt, ein Erdinger, aus dem Erdinger Brauhaus, ein Naturradler, was man am besten bei 6 Grad genießt.
Und in der Natur.
Auf den Zischometer, es ist eher bei Frisch und nicht bei Lätschert. Genau.
Und warum ist das Natur? Naturtrüb, oder?
Genau, Naturtrüb, genau. Fast jede Brauerei hat diesen Sommer einen Naturradler rausgebracht oder ein trübes Bier, weil es dann unfiltriert ist. Und genau.
Ja, also Radler ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu süß. Und manche Firmen, zum Beispiel wie aber Flensburger, ne, also war gerade an der Küste, die benutzen für das Radler Limonade mit Süßstoff.
Aha.
Und das schmeckt man so raus, ne? Diesen Süßstoff.
Oh ja.
Kennt man von Cola Light und so, ne? Diesen Geschmack. Und das in diesem Radler, also finde ich, das hat so diese unnatürliche Süße. Ich meine, das alles andere ist auch unnatürlich, aber es ist nur gut, ich meine, wenigstens Zucker noch, ne? Also ich mache, wenn Radler, dann wirklich nur, gucke ich darauf, dass da kein Süßstoff drin ist. Das schmeckt nämlich wirklich ganz, ganz, ganz abscheulich. Ich weiß nicht, wer das wirklich trinkt.
Genau. Aber hier ist tatsächlich, also hier ist von, Moment. Ach, das ist immer verschiedenen Sprachen gemischt, das macht mich wahnsinnig. Aber von Zitronensaft und Orangensaft die Rede und Kohlensäure und Fruktosesirup.
Mhm. Ah ja, ach so, okay.
Ja.
Also schon die natürliche, ne, Naturverbundenheit beziehungsweise natürliche Produkte werden propagiert.
Genau. So ist es. Wie ist
es
bei dir?
Ich hingegen trinke ein Baltic Ale, weil ich war ja gerade an der Ostsee, ne?
An der baltischen Küste, ja.
Genau, aus der Rügener Inselbrauerei. Rügen ist ja eher Mecklenburg-Vorpommern, ne? Ja. Richtig? Ja, ne?
Ja.
Genau. Und Mecklenburg, ne? Mit Dehnungs-C habe ich letztens in einer Quiz-Show gehört. Ja. Nicht Mecklenburg, Mecklenburg. Das ist Belgian Style Pale Strong Ale. 7,5%, aber deswegen auch nur 0,33. Ein seltenes Bier.
Belgian Style erinnert mich ja daran, dass ich hier in Köln mal in das Delirium Café reingegangen bin, was ja eine belgische Kette ist. Und ich erstmal in die Theke gehen
wollte.
Und ich wollte mich beraten lassen zum Thema Bier. Und mein erster Satz war aber, ich mag kein belgisches Bier.
Ja, von Ziens, ne?
Zum Glück.
Der Klotsack.
Zum Glück waren nur 50%, also 15 der 30 Hähne mit belgischem Bier. Und dann hatten sie noch richtiges Craft-Bier an Start. Da konnte man einiges trinken. Ja, zurück zu unserem Thread. Also ich habe es nicht ausprobiert, ich habe keinen Instagram-Account, mich interessiert der ganze Bums eigentlich nicht, aber es ist natürlich schon interessant, dass man vielleicht versucht, Twitter was entgegenzusetzen von einer großen Firma, und jetzt, wo sich Twitter umbenannt hat, gibt es natürlich auch den Witz, dass Threads sich ja jetzt auch in Twitter umbenennen könnte.
Achso, ja, stimmt, ist ja wieder frei.
Ne? Und schon hätte Zuckerberg Twitter gekauft, ohne dass er Twitter gekauft hätte.
Aber schon ist schon ein Thread mit D, ne? Also nicht wie die dunkle Bedrohung, sondern
ja, das ist natürlich
der Gesprächsverlauf.
Besonders auch, ich glaube, für Briten eine ziemlich Katastrophe, dieser Name eigentlich. Ne? Thread, das kommt so von diesen Gesprächsfaden, ne? Also diese, ne, so wie man es in Foren auch hat, so Threads. Ja, ja. Und so hat man es auch zuletzt bei Twitter als dieses Reply zu Reply, und dann wurde es auch irgendwann so auch so richtig angezeigt als Thread, und als Emoji nutzt man dazu gerne, um sowas anzukündigen, auch so in die Faden, ne? Und ja, aber der Name ist eine Katastrophe, geht gar nicht. Was noch viel schlimmer ist, wenn man sich bei mal die Datenschutzeinstellungen im App Store oder im Google Play Store anschaut und einfach mal durchliest.
Macht das jemand? Wer macht denn das?
Ja, bei neuen Apps passiert das natürlich mal, und man fragt sich natürlich, wofür brauchen die das alles? Und sie nehmen einfach alles, ne? Einfach alles an Daten, die man kriegen kann. Browserverlauf und sonstige Dinge, die überhaupt nicht relevant wären eigentlich für die App. Einfach mal alles. Okay. Und in Deutschland können wir es noch nicht verwenden, weil unsere EU-Datenschützer gesagt haben, nee, das ist Teufelzeug, gibt's hier nicht. Also wird wohl erstmal nichts. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil es wird ja noch irgendwie den einen oder anderen Gesetzesentwurf oder Verordnung auf EU-Ebene geben für digitale Dienste. Digital Act oder AI Act hatten wir auch schon mal gesprochen. Deswegen gibt es den einen oder anderen Dienst auch nicht. Wobei Google Bard hingegen, kleines Follow-up, gibt es mittlerweile in Deutschland.
Google Bard?
Das ist ChatGPT von Google.
Ja.
Bard.google.com. Mhm. Genau, ja. Das gab es letztes Mal noch nicht, als wir darüber gesprochen hatten. Und ich habe letztens für mein Reisetagebuch beide mal gegeneinander antreten lassen, ChatGPT und Bard. Mhm. Und das Bard klang so ein bisschen hölzern und mehr technisch und hat eher Auflistungen gemacht. Naja, aber ich habe nicht
dann viel. Lass uns das doch vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Also so diese Battles, ne, haben wir auch schon mal gemacht. Die C64 AI gegen ChatGPT.
Ja.
Können wir ja mal Bart gegen ChatGPT hier antreten lassen. Live in Potamos, in live ihrem Potamos.
Wir haben noch einen Follow-up, Mitch.
Ja, haben wir eine Menge Follow-up. Wir haben diesmal, ne, das Thema ist ja irgendwie Sommer, so übergeordnet. Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal nach den Follow-ups kurz dazu. Also, aber jetzt erstmal, wir haben letztes Mal über AI und Musik, beziehungsweise künstliche Intelligenz und Musik geredet. Also, da ging es um das Thema, macht künstliche Intelligenz Musik, wie macht sie das und macht sie das gut und was gibt's da für Anbieter? Und könnt ihr nochmal reinhören, wer es nicht gehört hat. Sehr interessant, sehr unterhaltsam, gerade diese Apps auch mal auszuprobieren. Jetzt, ich habe einfach nur auch im Urlaub, ne, man hat ja viel gelesen, während es geregnet hat, die Zeitschrift Beats in die Hände bekommen. Ne? Das ist so eine Zeitschrift für, ja, im weitesten Sinne elektronisches Musizieren und Programmieren von Musiksoftware, oder Benutzen von Musiksoftware oder auch Hardware. Und da las ich einen interessanten Artikel über digitale Kultur, Urheberrecht und KI. Da ging es jetzt nicht um das Thema, was wir beim letzten Mal besprochen haben, wie Musik gemacht wird, sondern ja, aber das Thema ist natürlich Algorithmen, ne? Spotify, Playlists und so weiter. Ganz interessant in dem Zusammenhang, wie ähnlich sich Songs manchmal sind. Und das kommt ja auch häufig zu Klagen. Ne? Wir hatten das letztens, Ed Sheeran wird auch in diesem Artikel erwähnt, der vor Gericht seine Klampfe rausholen musste und sagte, ja Leute, hier, also ich meine, das sind hier vier Akkorde, die kann ich mir ausdenken, unabhängig davon, ob ich diesen Song von dem anderen, der behauptet, ich hätte seinen Song geklaut, auch schon mal benutzt, schon mal komponiert haben könnte. Ne? Ich habe, glaube ich, auch bei Lost My Thread, hast du gemerkt, ne? Also am Ende passt der Anfang, der Satz nicht mehr zum Anfang. Aber vielleicht habt ihr verstanden, was ich meinte. Interessant fand ich an diesem Artikel, man fragt sich ja dann, was kann man denn eigentlich machen, urheberrechtlich, wenn man jemand jetzt wirklich denkt, dieser Song ist doch so abgekupfert. Es ist nämlich so, also urheberrechtlich geschützt sind Text und Melodie, interessanterweise, ne? Mhm. Aber wie auch der Autor des Artikels sagt, naja, also das ist ja nicht, das ist ja nur ein Parameter eines Musikstücks. neben der Melodie spielt das Arrangement ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und gerade da sind bei vielen Songs ja die Ähnlichkeiten und bestimmt nicht unabsichtlich. Und was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant fand, da wieder mal ein neuer Aspekt, wo ich was dazugelernt habe, was die Streaming-Dienste angeht, wo du ja gerade auch erwähnt hast, ne, naja, vielleicht machen die Künstler nicht so viel Geld damit, aber die, die Plattenlabel oder die Streamdienste selber, aber natürlich auch die ja, je nachdem, man muss ja gucken, dass man seine Musik darüber promotet. Man kommt ja an diesen Streamingdiensten ja überhaupt nicht mehr vorbei. Und man möchte natürlich durch die Algorithmen irgendwie in die Playlists kommen. Ne? Das heißt, was bringt mir ein Song bei Spotify, wenn er nicht gespielt wird? Das liegt dann aber auch häufig daran, an der Ähnlichkeit zu anderen Songs, die dieser User schon in seiner Playlist hat. Und genau darauf scheinen anscheinend Kompositions- oder Kompositorenteams oder Kompositorenroboter es abgesehen zu haben, dass sie nämlich gucken, Songs auch möglichst ähnlich zu machen, unter dem mit dem Hintergedanken, dass sie in den Streamingdiensten auch, also wenn du das gestreamt hast, wenn dir das gefallen hast, dann hör doch auch schon mal da rein. Und ja, also ich würde langfristig trägt das doch dazu bei, dass Musik immer, immer, immer ähnlicher wird, Popmusik. Was es jetzt ja schon sehr ist, ne? Aber ja, gut, also man hört sich mal die Charts an und denkt, ja, das ist irgendwie, mir fällt da zum Beispiel an The Weeknd, die ja so ein bisschen diesen leichten 80er-Sound hatten, ne? Die so ein bisschen an Aha, ne, mit Blinding Lights erinnert haben. Dann kam Harry Styles mit As It Was, was auch, und viele so in diesem, ne, leichten Abtempo 80er-Synthie-Pop-Style. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich nicht von ungefähr, dass die Songs sich wirklich so ähnlich anhören, ne? Die werden bestimmt in den Playlists auch sehr nah beieinander sein. Also das fand ich mal ganz interessant, diesen Aspekt auch nochmal sozusagen auch noch vor Augen geführt zu bekommen. Ja, ist dir das eigentlich auch schon mal aufgefallen?
Ja, also was mir bei Spotify ein bisschen aufregt, ich nutze vielleicht Spotify auch, also schon seit 10 Jahren und vielleicht auch anders als das neue Nutzerton. Ich mache mir meist Alben-Playlists, also irgendein Künstler bringt ein Album raus und ich mache mir Ordner, Jahresordner und pack mir die aktuellen Alben halt dann in diesen Ordner rein. Die meisten wissen gar nicht, dass man sich Ordner machen kann, habe ich hier schon mal erzählt, glaube ich. Aber mit der Desktop-App von Spotify könnt ihr euch Ordner machen. Pro-Tipp, Leute. Das wird in eurer im iPhone oder in eurem Android-Phone nie funktionieren, aber ihr könnt diese Ordner drin dann benutzen, wenn ihr sie habt. Ne? Und vielleicht geht es sogar über die Webseite, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Desktop-App hat jedenfalls unter Files nicht nur New Playlist, sondern New Playlist Folder oder Ordner. Ja. Und ja, aber dann packe ich meine Sachen Playlist rein, dann kreiere ich meine eigenen Playlists. Mhm. Aber seit neuestem gehe ich in eine Playlist rein und darunter macht mir Spotify Vorschläge, was ich noch mit reinpacken könnte. Ah, also ja. Ähnliches. Und dann denke ich mir, ne, das ist ein Feature, das sich nicht an mich richtet. Vor allem nicht, das ist völlig unsinnig, wenn du 5, 10 Songs von einem Album in der Playlist hast und danach irgendwelche anderen Künstler vorgeschlagen bekommst. Das passt dann wirklich nicht. Und aber wenn man mal irgendwelche Ordner macht, wie meine VHS Fitness Playlist, wo ich mir jedes Mal einen Song merke von den Songs, die ich alle nicht mag, aber die mich daran erinnern, wie ich da Sport gemacht habe, okay. Und dann mir andere Sachen vorgeschlagen werden, dann ist das schon manchmal ganz lustig, aber ja, aber tatsächlich Musik, die sich ähnlicher wird, das ist natürlich ein Thema, was auch ein bisschen ermüdet, aber was vielleicht für junge Menschen, die Musik hören, völlig normal ist. Ne?
Ja. Und naja. Da könnte ich jetzt super diesen Bogen schlagen zum nächsten Thema, was jetzt eigentlich kein Follow-up mehr ist, sondern endlich das Thema. Aber keine Angst, wir werden das nicht so weit ausbreiten.
Das Thema.
Das Thema ist der Sommer und wie es vielleicht, ich weiß nicht, wie sensibel mein Mikrofon hier ist, aber es plätschert im Hintergrund, ja.
Ich weiß nicht, ob die Post-Production das noch drin lässt, aber es regnet tatsächlich.
Ja. Es ist nicht Wellenrauschen, nein, es ist der Regen, der mal wieder, wie eigentlich hier jeden Tag, jeden Abend, also jetzt hier in dem Fall auch aufs Dach prasselt, deswegen hört man vielleicht auch ein bisschen lauter. Ich habe die leicht gekippten Fenster im Blick, noch jetzt, ja. Ja, man liest halt auch im Urlaub, ne? Ist ja auch ein bisschen Zeit, ne? Mal sich mal wieder eine Lektüre mit in den Strandkorb zu nehmen und von vorne bis hinten mal zu lesen. Also an mehreren Tagen dann verteilt. Also ich habe so 3 drei Bücher gelesen in diesem Zusammenhang. Manchmal auch ein bisschen noch abends oder naja, wie gesagt, ne, also in den letzten 3 Wochen 3 Bücher. Das ist ein ganz gutes Pensum, weil da kommt, also wenn ich jetzt sage, so im Nicht-Urlaub kommt man dann gar nicht mehr so oft dazu. Ich möchte nur ganz kurz mal als kleine Empfehlung, ne, weil vielleicht habt ihr ja auch noch Zeit, was zu lesen und möchtet ja von einem belesenen Menschen eine Expertise, eine kleine Buchempfehlung hören. Ja?
Ich bin sehr gespannt, gut, weil beide Autoren, die du gleich nennen wirst, mag ich tatsächlich auch sehr.
Ja, also da könnte ein Algorithmus dahinter stecken. Ja, also ich bin ja eigentlich schon seit längerem ein Fan von Heinz Strunk, also beziehungsweise von seiner Schreibkunst, ne? Also ich man kennt ihn ja, dass der große Durchbruch war ja Fleisch ist mein Gemüse und auch der goldene Handschuh vor einigen Jahren war ja ein Buch, das sehr in aller Munde sozusagen war. Blöder Vergleich, blöde Metapher. Letztes Jahr ein Sommer in Nienow, mir als Ostseeurlauber hat das wahnsinnig gut gefallen, weil er ja wirklich so in seinen Figuren ja bestimmte Typen meistens widerspiegeln lässt und in ihrer Sprache so viel halt einfach satirisch überspitzt und das Ganze in eine sehr interessante Story auch noch einpackt und da ging es halt um diese Ostseeurlauber und ich konnte das alles sehr nachvollziehen. Ne? Nienow ist gar nicht so weit entfernt von dem Urlaubsort, wo wir waren. Und dieses Jahr hat Heinz Strunk eine Erzählungensammlung, eine Kurzgeschichtensammlung oder auch Textsammlung herausgegeben, der gelbe Elefant. Es sind halt wirklich unterschiedliche Schreibstile, unterschiedliche Erzählstile und längere wirklich Geschichten, kann man sagen, Erzählungen, die man auch als Kurzgeschichte durchgehen lassen kann oder auch ja, manche wirklich nur kurze Notizen, die wenige Zeilen lang sind. Ne? Es sind, haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis, ich glaube über 30 sind es, glaube ich. Das ist kein Inhaltsverzeichnis. Doch, hier haben wir solche. Ja, sind schon einige, sind nicht durchnummeriert. Das ist, kann man so weglesen, ne? Und sind auch wirklich, wirklich sehr witzige Sachen dabei. Es hat, ja, manchmal gut. Ich meine, man ist ein bisschen verwöhnt, ne? Jedes Jahr gibt es von ihm quasi einen neuen Roman. Dieser hier hat ein bisschen den Anschein oder es riecht ein bisschen danach, als ob der Verlag gesagt hätte, komm, Heinz, hast nicht mal wieder was? Wird Zeit. Und ach, ja, gut, also richtig fertig bin ich mit dem nicht, aber ich pack mal alles zusammen, was ich angefangen habe. Hat manchmal ein bisschen so diesen Eindruck. Wirklich gute Geschichten dabei, die ich echt empfehlen kann, die auch wirklich witzig und interessant sind. Das ist gleich das erste, Kroketten. Ja, da geht es um zwei Paare, so Urlaubsbekanntschaften, die miteinander essen gehen in einem griechischen Restaurant. Und es geht darum, dass es da sehr tolle hausgemachte Kroketten geben sollte. Und ausgerechnet diese Kroketten sind an dem Tag halt nicht vorrätig. Und das ist so dieses Spießerbürgertum. Er hat mich ein bisschen erinnert an diesen Sketch von Loriot mit diesem Kosakenzipfel, ne? Falls den jemand kennt. Am Ende heißt es, man sollte nicht hier auf Campingplätzen Urlaubsbekanntschaften schließen oder so, Freundschaften schließen. Ein wirklich, wirklich gutes Geschichtchen ist dann auch noch, wo haben wir es denn hier? Da geht es um so einen Motivationsredner, der irgendwie im Neandertal mit seinem Auto strandet und dann ein bisschen spazieren gehen will und und auf kuriose Artgenossen trifft. Und dann haben wir auch noch die Geschichte, wo ein sehr fitter älterer Herr, zumindest denkt er, der wäre noch sehr fit, der leider aber dann doch die Diagnose wie heißt das, wenn die Knochen morsch werden?
Osteoporose.
Osteoporose, genau. Bekommt, aber sich nicht davon abhalten lässt, in seinen Fitnesskeller weiter Sport zu machen. Ich sag mal so, ohne zu spoilern, keine gute Idee. Aber
kann böse enden.
Ja. Vor allem, wenn er der einzige Bewohner des Hauses ist. Also ganz, ganz, ganz toll geschrieben. Und manchmal auch diese eher experimentelleren Textsammlungen. Zum Beispiel ist da eine, ja, wie kann man es nennen? Also wie so eine SMS-Sammlung. Also eine Sammlung von SMS, Kurznachrichten, wie ein Fan. Oder zumindest der Anschein erweckt, an Heinz Strunk geschrieben hat und ihn überreden will, mal mit ihm ein Trinken zu gehen. Also es ist einfach absurd und sehr schön, also wirklich die Sprache, er hat ja wirklich so ein Feingefühl für ja so die Floskeln, die Menschen verwenden. Ne? Also das gibt es auch in einem Buch, da ist ein so ein Typ, ich fällt jetzt gerade der Titel nicht mehr ein, des Romans, welcher war das nochmal, da geht es um einen Menschen, der ja, Freunde, der eine sitzt im Rollstuhl, er tut so, dass er im Rollstuhl sitzt, ich weiß es nicht mehr genau, die so auf Kontaktbörsen sozusagen hereinfallen und sich irgendwie da nach Polen begeben, um Damen kennenzulernen. Der eine von denen ist dann Sprücheklopfer, der sagt immer solche Sachen wie tschö mit Ö, ne, und auf Wiese gehen und solche Sachen. Und davon ist ja ganz viel drin immer bei Heinz Strunk, ne. Also, ja, ist es nicht sein Meisterwerk, aber man kann es echt empfehlen für den Sommer, für regnerische Tage. Nur kurz erwähnen möchte ich das erste Buch, was ich gelesen habe. Ich bin auch ein großer Fan von Paul Auster, einem grandiosen US-amerikanischen Autor, und habe mal ein älteres Buch von ihm gelesen. Timbuktu ist aus der Sicht eines Hundes geschrieben. Er ist Hundes eines Obdachlosen. Und dieser Hund soll, weil es mit dem Obdachlosen zu Ende geht, neues Zuhause finden, und es geht nicht alles so ganz so, wie man sich gedacht hat, wie das Herrchen es sich gedacht hat vor seinem Ableben. Es ist halt aus der Sicht dieses Hundes geschrieben. Und das ist, also ich bin jetzt kein Hundehalter, aber es ist auch für Nicht-Hundehalter. Also es ist nicht so ein Hundebuch, ne? Also es ist zwar ein Hundebuch, aber nicht so ein Hundebuch, verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ich verstehe schon, kommen Hunde dran vor, also, aber es geht. Man muss kein Hund sein, um es zu verstehen, beziehungsweise richtig. Kein Hundehalter sein.
Genau. Also es ist nicht so ein. Also es ist einfach ein nettes, wirklich sehr, sehr, sehr nettes, sage ich einfach mal, im Buch. Ne? Das ist auch eine schöne Idee. Und dann war ich nochmal durch Zufall.
Lass uns kurz noch beim Heinz bleiben. Ich habe nämlich noch zwei Tipps zum Thema Heinz. Also wer tiefer in das Thema einsteigen möchte und auch den Kollegen Kurt Krömer mag, der einen Podcast namens Feelings hat, just letzte Woche war Heinz Strunk bei Kurt Krömer in der Folge. Mhm. Kann ich sehr empfehlen.
Ich gehört, ja.
Das ist die irgendwann jetzt im Juli gewesen. Und Link bei uns in den Shownotes. Und natürlich geht auch Heinz Strunk auf Tour, wahrscheinlich auf Lesereise, würde ich mal behaupten. Mhm. Und man kann ihn zum Beispiel am 18. Dezember in Köln im Gloria sehen. Mhm. Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Buch.
Ja, und das verknüpft das wieder so ein bisschen mit der Playlist, mit dem Thema Playlists, denn zu diesem Buch gibt es eine Playlist. Mhm. Ich habe es bei so einem Mängelexemplar Bücherbörsen Stand gesehen und direkt mitgenommen. Für 3,99 € Franke Gosen, der gute Bochumer Kabarettist, über The Beatles. Ich glaube, das ist nicht das neueste Buch, das ist ja auch schon Mängelexemplar, also es gibt schon länger, vielleicht auch schon in einer anderen Ausführung. Aus der gleichen Serie gibt es übrigens auch Markus Kafka über Depeche Mode. Habe ich mir auch mitgenommen. Und es gibt auch nochmal, ich kannte den Autor nicht, aber auch etwas über Pet Shop Boys, was ich mir noch zulegen werde. Das war aber da nicht vorrätig. Und es gibt auch noch etwas über Lady Gaga. Wer sagt das denn nochmal? Also ach ja, genau, die Romanautorin Melanie Rabe, genau, über Lady Gaga, glaube ich.
Ah ja.
Aber hier, das habe ich noch nicht ganz zu Ende gelesen, ehrlich gesagt, aber es ist wirklich, weil ich gedacht habe, so, das ist genau die Lektüre, die ich mal wollte, um mich ein bisschen, und zwar auf unterhaltsame Weise und auch nicht zu sehr in die Tiefe gehend, endlich mal mit dem Oeuvre der Beatles zu beschäftigen. Also ich meine, jeder kennt sie ja irgendwie, die Beatles, ne? Aber ich finde, das ist ja so schön anekdotisch geschrieben. Er als langjähriger Beatles-Fan beschreibt, wie er mit den Beatles sozusagen groß geworden ist, ne? Seine Jugend verbracht hat, wie er seine ersten Beatles-Platten von seinem Vater mitbekommen hat. Der Vater hat schwarz irgendwie gearbeitet und in den Plattenladen, und dann sagte dem Verkäufer hier, gib mir kein Geld, gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Ne?
Ja, genau.
Weißt du, was ich immer mache? Ich mache das Fenster zu, man hört ja.
Mach mal.
Einen Moment. Du kannst ja schon mal kurz irgendwie Opladi-Oplada ansummen, oder?
Nee, ich werde hier sicher keinen Beatles-Song singen, aber Frank Gosen ist tatsächlich großer Beatles-Fan, und diese Story erzählt er sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne, und die habe ich auch just letztens nochmal irgendwann von ihm gehört, dass er diese Beatles-Story erzählt hat. Ja, genau. Genau, so ähnlich wie Heinz Strunk gibt es natürlich auch das Buch von Frank Gosen, The Beatles, auch jeweils als Hörbuch, ne? Jeweils, glaube ich, vom Autor gelesen. Also der Heinz liest seine Sachen selbst und der Frank auch.
Ja, also ich finde, dem Frank kann man besser zuhören als dem Heinz, ne? Also da merkt man schon, dass der Frank doch schon auch ein Bühnenmensch ist.
Mhm.
Aber wie gesagt, das Buch habe ich jetzt gar nicht als Hörbuch getestet.
Ja.
Aber ich habe währenddessen oder immer mal wieder zwischendurch die damit verknüpfte Spotify-Playlist laufen lassen. wirklich jeder Song, der in diesem Buch erwähnt ist. Und es ist nicht nur Songs von den Beatles, sondern auch am Anfang grenzt ja auch die Beatles sehr von dem damals typischen Schlager ab. Ne? Also muss man auch dazu sagen, dass diese Art von Musik ja sehr, sehr, sehr neu war und auch für deutsche Freddie Quinn gewohnte Ohren. Ja, deswegen sind in der Playlist auch ein paar Songs von Freddie Quinn drin. Also mein Algorithmus ist dadurch jetzt wahrscheinlich total durcheinander gegangen.
Mitch, es gibt sowas wie den Private Mode.
Ja, der hätte ich mal vorher, aber ich habe Freddie Quinn auch nicht gehört. Also solange Beatles bei mir den Algorithmus bestimmen, ist alles in Ordnung.
Das geht noch.
Und ich habe echt jetzt Lust bekommen, ich muss dazu, also ich muss gestehen, es gibt ja irgendwie so Sachen, so Bucketlist-mäßig, da steht eigentlich drauf, also die Beatles-Alben eigentlich alle mal hören, von Anfang bis Ende. Ne? Muss man eigentlich gemacht haben, auch als, ich sag mal, Mensch, der sich jetzt irgendwie mit Musik beschäftigt. Habe ich aber irgendwie noch nicht. Jetzt bin ich schon alter Knochen und fange jetzt gerade mal an, das nachzuholen. Dank Frank Goosen. Und klar, man kennt natürlich viele, viele Beatles-Songs. Ich weiß nicht, wie stehst du zu den Beatles?
Ach, das ist etwas ambivalent. Also so Songs wie Yellow Submarine kann ich nicht mehr hören. ich weiß nicht, was ich damit verbinde, aber es ist mir alles zu dünn, zu beliebig. Aber die Beatles haben auch andere große Dinge gemacht und andere große Alben, ne? So wie von Sgt. Pepper wird immer geschwärmt oder so, ne? Und ich habe tatsächlich auch mal eine kurze Phase gehabt, wo ich ein paar Sachen reingehört habe, aber es ist nicht viel hängen geblieben tatsächlich. Aber ich gebe dir recht, die Beatles, das ist eine Band, da kann man sich mal einen Nachmittag oder ein Wochenende mit beschäftigen und mal ein bisschen genauer hinhören. Ne? Und ich glaube, der Frank Goosen schafft es tatsächlich ganz gut, mit seinen Anekdoten tatsächlich einen die Band auch nochmal ein bisschen näher zu bringen.
Ja, und ist auch wirklich witzig geschrieben und es ist so mehrere Teile unterteilt. Der zweite Teil, nachdem er so seine Jugend beschreibt, im ersten Teil, wie er mit den Beatles groß wird und auch wirklich auf einzelne Songs angeht und wie er auch selber anfängt, Gitarre zu spielen und dadurch und die Beatles sozusagen interpoliert und plagiiert, also benutzt diese Worte nicht, aber ihm ist später dann aufgefallen, nachdem er sich seine also eigenen Songs, die irgendwie in einer alten Kladde abgeheftet waren, mal wieder rausnimmt und denkt, die hätte er eigentlich alle sehr autark geschrieben und ihm fällt dann auf einmal auf, ach nee, eigentlich hat er nur zwei, drei Wörter geändert und sonst sage ich eins zu eins die Beatles-Texte, die er als eigene Songs ausgegeben hat.
Ach ja, großartig. Ja.
Also das ist wirklich schon sehr witzig. Und den zweiten Teil beschreibt er eine Reise auf den Spuren der Beatles, wo sie mal so einen Touri-Trip machen nach Liverpool und sich mit einem gemieteten Taxi, ne, die extra für diese Touren dann die Touristen an diese Orte halt führen, an die Geburtsorte und die in den Songs besungenen Penny Lane und Strawberry Fields. Und, Strawberry Fields, eigentlich nur Strawberry Fields, nicht Strawberry Fields. Man lernt auch einige kleine nerdige Dinge da. Aber er hat auch, das ist ganz lustig, weil er sich mit diesem Taxifahrer dann auch unterhält und dann manchmal merkt er, wie er selber sein Nerdwissen da raushauen will und hinten sitzt seine Familie und seine Söhne und er ist so dieser Vater, ne, und die anderen finden es total cringe, ne? Ach, das ist wirklich herrlich, ne? Und ja, aber das hat mir jetzt wirklich Lust gemacht und ich habe währenddessen auch schon ein paar neue Songs. Oh, auch die Solo-Alben, ne? Ist ja das ganze Beatles-Universum, ne? Und klar, es geht natürlich auch um den Tod von John Lennon und was damals, wie das alles betrübt hat und wie das noch genau quasi minutiös weiß, wie es in den Nachrichten als Thema kam und das kann ich wirklich empfehlen. Das ist echt ein lustiges, schönes Buch und mit Beatles-Playlist bitte, die wir auch verlinken.
Sehr schön, sehr schön. Erinnert mich auch daran, dass ich tatsächlich Anfang des Jahres das Hörbuch zu Spiel ab gelesen habe. Eine Fußball-Geschichte, die Frank Goosen geschrieben hat, wo er selbst...
Hat eine andere große Leidenschaft, ja.
Genau, wo nicht er selbst, sondern sein alter Ego, beziehungsweise einer seiner drei Helden, die in mehreren Büchern, also ich glaube Mein Förster war ein Buch, ein weiterer Kein Wunder, wo es auch um Berlin ging, um Ost- und West-Berlin 1989 und das dritte Buch jetzt halt, oder vierte vielleicht sogar, Spiel ab, wo sie irgendwie reinrutschen in das Thema von einem von den dreien, der Sohn spielt in der Jugendmannschaft und sie brauchen einen neuen Trainer. Und dann übernehmen sie die Trainerschaft und was es eigentlich bedeutet, Jugendfußball zu begleiten.
Naja, ja, ich glaube, das hat er mal gemacht, ne? War mal Trainer auch, ja.
Ja, er hat sich auch beim VfL Bochum, glaube ich, sogar im Vorstand engagiert, bis das irgendwie nicht mehr funktionierte. Ja, ja, der gute Frank. Von ihm ist der wunderschöne Satz, den ich sehr, sehr gerne zitiere. Woanders ist auch scheiße.
Ja.
Ne? Also wenn man so auf Bochum guckt oder auf Gelsenkirchen, kann man halt nur sagen, das ist jetzt nicht schön, aber woanders ist auch scheiße.
ja, doch, das ist schon ein sehr prägender Satz und auch sehr wahr. Ne?
Ja, sehr viel Wahrheit, tatsächlich. Wie füllen wir jetzt eigentlich dieses Sommerloch? Das ist vorhin doch gähnt.
Gab es überhaupt, also wahrscheinlich ist es einfach nur mit sehr viel Regen gefüllt worden und durch den Regen ist man auch in den Medien so deprimiert gewesen, dass man sich überhaupt nichts Schönes fürs Sommerloch aussucht. Also ich meine, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr mit dem guten alten Sommerloch gemacht? Da gab es doch bestimmt etwas, was man hätte nehmen können. Aber was passiert? Also nur so halbherzig wird irgendwo so ein Löwe in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt gesichtet.
Im Süden von Berlin hieß es.
Im Süden von Berlin, genau. Ja, ja. Ne? Irgendwie irgendwas mit OW am Ende, ne? So wie die alle heißen. Ne?
Ja, ja, ja.
Eigentlich war es von vornherein ja klar, dass es kein Löwe ist, aber man muss doch ein bisschen,
aber
muss man ein bisschen länger aufrechterhalten.
Ja, richtig. Also die Story hätte man richtig noch wochenlang ausschlachten können und zwar in alle Richtungen. Sie haben es am ersten Tag schon versucht, wo dann schon irgendwie die viel zu laschen Regularien von Wildtieren in Brandenburg thematisiert wurden. Aber das Thema war nach 2 Stunden weg, weil man musste sich ja das Video nochmal genauer anschauen. Und am nächsten Tag haben die schon rausgefunden, die verdammten Schweine, dass es überhaupt kein Löwe war.
Ja, also wirklich, das ist doch viel. Wisst ihr nicht, wie man so ein Sommerloch macht, Leute? Man kann das doch nicht am nächsten. War ja auch klar, die ganzen anderen Tiere, die ganzen anderen oder irgendwelche Monster in irgendwelchen schottischen Seen oder sowas, ne? Dass dieses Sommerloch-Nest, das wird uns ja quasi schon seit Jahrhunderten unter die Nase gerieben, ne? Und nicht aufgelöst. Aber Leute, so macht man kein Sommerloch voll, ne?
Ja, ja. Krokodile, Wale, ne? Das sind so Themen.
Aber ja. Wale im Rhein oder so.
Ja, ne? Und immer mal wieder gesichtet, alle 2 Tage lang gibt's neue Videos.
Ja, oder so Tiere, irgendwie mal so Tierkadaver irgendwo hinschmeißen, sagen, hier, gerissen. Ne?
Oh Mann.
Hier, Leute, holt die Kinder von der Straße, der Löwe ist los. Da hätte man auch für den Sommersong zuschreiben können. Es gab auch keinen richtigen Sommerhit, jetzt ehrlich gesagt. Und nicht mal einen, worüber man sich darüber aufregen kann, in diesem letztes Jahr. Ne? Hat wahrscheinlich, da war schon so ein Übersommer-Aufreger-Hit hier, dieses mit dieser Dame mit L. die angeblich so schön und alles sein soll.
Ja, ja.
Da hat auch dieses Jahr keiner mehr gesungen, war vorbei. Aber es gab auch jetzt nicht annähernd irgendwie so ein Sommerhit, ne? So ein Übersommerhit.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Das
Thema war noch hier Friedrich Merz.
Ach, ne? Der und, Fritze.
Sein Sommerinterview, aber auch wieder viel zu schnell wieder weg. Da hätte man sich vielleicht mal, also zu Recht hätte man sich das länger drüber aufregen können. Ne?
Die Brandmauer, die reißt.
Die Brandmauer.
Mann.
Diese Metaphern wieder, ne?
Ja, geil.
Was ist denn eigentlich eine Brandmauer? Ich google das jetzt mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Bild von einer richtigen Brandmauer.
Also
da wird eine Mauer gebaut, ja, damit darin nicht...
eine Firewall, ne?
Also auf Rhodos, ne? Da bräuchte man Brandmauern.
Brandmauern. Also da geht nichts drüber, ne? Das schützt quasi so eine Brandmauer. Ne? Wenn dein Haus brennt, dann brennt der Nachbar nicht. Das ist so eine Brandmauer.
Eine Brandwand oder Brandmauer, selten auch Brandschutzwand oder Feuermauer genannt, ist eine Wand, die durch ihre besondere Beschaffenheit das Übergreifen von Feuer und Rauch von einem Gebäude oder Gebäudeteil zu einem anderen verhindern soll. Schau an.
Genau, und auf der anderen Seite der Mauer, da ist ja so eine Kackpartei, die auch gerne mit dem Kack-Emoji bezeichnet wird, statt mit dem A am Anfang. Die ja echt Kacke im Hirn hat und die hat Gedanken, die sollen eigentlich nicht durch diese Mauer durch, denn die gehören auf die andere Seite. Aber was macht der Fritze? Der Fritze wiederholt deren Sachen gerne mal und und glaubt irgendwie damit relevant zu werden. Aber da hat er vor allem mit diesem Sommerinterview von wegen auf kommunaler Ebene muss man jetzt zusammenarbeiten, weil wir da jetzt so 1-2 Typis haben, die da entsprechend in Position sind von der Kackpartei. Und da hat er die Rechnung nicht mit seiner Partei gemacht. Ne? Da haben aber viele dann gesagt, nee, Fritze, das ist mal so gar nicht unserer Slang. Hm? Du reißt hier gerade unsere Bandmauer ein und wenn du so weitermachst, bist du nicht unser Kanzlerkandidat.
Ja. Ne? Aber so hat er es ja auch nie gemeint, ne? Wie er am nächsten Tag schon geixt hat oder gethreadet oder wie man heutzutage sagt.
Ja, zurückrudern, ne? Das ist, aber das ist auch wieder alternativen Style. Aber das Beste war ja noch dieses, die Alternative für Deutschland mit Substanz.
Mit Substanz.
Ja, woraus der Herr Böhmermann ja machte, Nazi mit Substanz. Ja. Worauf die CDU, jetzt, ich glaube, die zwei verschiedene Vorsitzende in aus verschiedenen Landesvorständen tatsächlich dem Herrn Himmler vom ZDF geschrieben haben, gut, dass der Himmler heißt, dass er doch, dass sich doch bitte das ZDF sich von Herrn Böhmermann distanzieren müsste.
Oh, Cancel Culture, ganz gefährlich.
Ja. Und ich hatte am Sonntagmorgen, ging jetzt am Sonntag durch die Presse, am Sonntagmorgen hatte Herr Böhmermann auf Mastodon getutet oder gepostet, wenn ich was schreibe, dann ist das nur beruflich.
Ja.
Und ich dachte, das ist so gegen all die Journalisten und Politiker, die bei Twitter mal geschrieben haben in der Bio privat hier, ne? So private Meinung und so, hat nichts mit der Partei oder mit meinem Job zu tun.
Man könnte auch sagen, das war das lyrische Ich.
Ja, genau, das lyrische Ich. Und erst dachte ich mir, was will er damit sagen? Und 3 Stunden später kommt dann diese Geschichte raus, dass das ZDF sich von Herrn Böhmermann distanziert.
Nein, wirklich.
Gott, oh Gott. Ach.
Das ist ja wieder wie meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und WDR.
Ja, richtig. Denn der Nächste sagte dann auch tatsächlich, der Herr, wie hieß er damals? Pleitgen? War es der Pleitgen?
Ja, Fritz Pleitgen.
Genau.
Tomburo, ne?
Oder? Nee, Tomburo, genau. Ja. Ist der Tomburo denn jetzt zum ZDF gewechselt?
Ja, okay, dafür kommt er wieder zusammen. Ne?
Oh Mann.
Nee, das ist ja Herr Buro nämlich.
Yeah. Das sind so Aufreger, da begebe ich dir recht, das wird gar nicht mehr lange ausgeschlachtet. Ne? Das wird mit hoher Intensität innerhalb von wenigen Stunden gefeuert und 2 Tage später weiß es keiner mehr, wenn wir es hier in Potamos nicht nochmal aufwärmen würden.
Ja, also es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass gerade so derzeit auch die gängigen Fernsehformate, was die Talkshows betrifft, auch in Urlaub gegangen sind. Ne? Also es gab keine Maischberger, keine Illner, keine Will, kein Markus Lanz, ne? Der sagen könnte, da hat der Merz aber keinen
Bock. Ja. Und keine Heute-Show und kein ZDF und kein Magazin Bürgermann. Royal. Genau. Ja. Gut, dass die Sommerpause bald vorbei ist, Mitch.
Und auch ganz wichtig, unsere geschätzten Kollegen von Satire Deluxe von WDR 5 haben gerade auch nur ein Redaktionsmitglied als satirische Texteverleser Urlaubsvertretung. Bin dann auch froh, wenn die beiden wieder ihre Arbeit machen.
Ja, finde ich auch. Also man merkt jetzt in der Sommerpause, was man an den beiden hat, wie die beiden sich die Bälle zu spielen. Das ist schon eine feine Sache, wenn da eine Einzelmoderation ist mit weiterhin ein paar, ich glaube, das sind auch weniger gebaute Beiträge, ne, die es ja sonst eigentlich auch gibt.
Ja, es ist häufig auch, wahrscheinlich auch die halbe Redaktion im Urlaub, denn man hört viele ähnliche Stimmen oder viele gleiche Stimmen, die diese Beiträge einsprechen. Ja.
Genau, manchmal hat man das Gefühl, habe ich das gleiche nicht schon mal extra reingehört? Okay, das ist jetzt üble Nachrede. Aber
das hat man bei Potamos aber auch oft.
Ach ja. Gut. Bald fängt der Herbst an, aber vorher gibt es noch ein bisschen August. Und ich hoffe, der August legt sich noch ein bisschen ins Zeug mit allem, was so gibt im Sommer, ne? Mit richtigen
Sommerlaufthemen. Ja, der Regen hat hier auch aufgehört. Also.
Ja, richtig. Ich höre nicht mehr. Das ist gut. Für hier war ja auch richtig fies Regen angesagt, aber ich bin wieder trocken nach Hause gekommen heute. Ich fahre ja noch immer sehr fleißig ins Büro mit dem Fahrrad.
Ja.
Auch bei diesem Kackwetter. Aber was soll's. Ja. Leute, jeder, der sich von uns wünscht, wir machen, soll eine Stunde lang Show machen, hat jetzt die Stunde gehabt.
Ja, stimmt, ne? Punktlandung.
Ja, quasi.
Haben wir einfach mal gesagt, so eine Stunde, ne? Das ist doch eine gute
eine
Sache.
Eine Stunde kann man machen und ich glaube, wir machen auch weiter. Wir haben gar nicht groß gefeiert, das war offiziell so Nummerierung, die 30. Folge.
Oh, ja, das war letzte Woche, also letzte Ausgabe.
Ja, nee, heute steht.
Nein, heute. Ist die 30. Wir feiern die 30.
Juhu. Richtig.
Oh, Baltic Ale. Ja. Wieder nichts mehr da.
Juhu. Ja, man kann aber auch alles feiern, was rund ist. Ne? Man kann die 2 hoch 6 feiern und 25, 30. Ja, die 33 ist halt eine Schnapszahl und so. Ne?
Also ja, ich meine, Jubiläen, das sind ja ja, Kreation, um halt was einen Grund haben zu feiern. Ne?
Richtig. Aber solange unsere Fans noch zweistellig sind, wollen wir uns mal nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, dann begrüßen wir oder sagen wir, verabschieden wir mit Handschlag jeden einzelnen Hörer hier.
Ja.
Und seid angesprochen, du, Mann, ihr, you, es oder was es sonst noch an Genderforum gibt.
Mhm. Genau.
Fühlt euch gedrückt von uns.
Genau. Aber nur leicht, ne? Nicht angegrapscht oder so, sondern einfach nur
nein.
Ganz freundschaftlich, ne?
Nein, wir wollen hier nicht übergriffig werden.
Genau. Kurz und schmerzlos.
Gut. Liebe Leute, das ist sozusagen das Ende der Sendung. Sie haben, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Ende der Episode erreicht.
Deswegen kommt jetzt dieser geile Sound.
Genau. Indem wir dauernd reinquatschen. Als ob die Sendung noch gar nicht zu Ende wäre.
Sie könnte ja auch erst richtig losgehen.
Ja.
Mit den also tollen Themen, die wir eigentlich vorgesehen haben für diese Sendung.
Das machen wir beim nächsten Mal. Und in der Zwischenzeit könnte ich ja das, was ich beim letzten Mal eigentlich schon angekündigt habe, weil diese Noten, die mir ChatGPT vorgeschlagen hat, um einen John Williams-esken Soundtrack zu schreiben, mal in irgendeine Musiksoftware eingeben.
Ja, tu das. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wird Deutschland Weltmeister.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein.
Bein, jawohl. Und einem klugen Köpfchen. Pöppi, mach ihn rein.
Ole, ole.